Bayern 2 präsentiert Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Justin Hoffmann ist Musiker der Münchner Band FSK, leitet heute den Kunstverein Wolfsburg und hat sich als Kunsthistoriker in seiner Doktorarbeit intensiv mit Destruktionskunst beschäftigt. Für diese Doktorarbeit, für Ihr Buch, haben Sie auch Gustav Metzger interviewt. Die Abteilung Hörspiel und Medienkunst hat auch versucht, Gustav Metzger für diesen Themenschwerpunkt hier im Hörspiel zu kontaktieren, sogar mit Hilfe von bunten Zetteln unter seiner Tür in London, aber es war wahnsinnig schwierig, mit ihm in Kontakt zu kommen. Wie war das denn bei Ihnen damals? War er leichter zugänglicher oder war es auch sehr schwer? Ja,
es ist sicher nicht so einfach, mit ihm in Kontakt zu kommen. Aber wenn man mal mit ihm in Kontakt gekommen ist, dann ist es natürlich nicht mehr so schwierig. Und von daher war wahrscheinlich die erste Begegnung eigentlich die wichtigste, die sozusagen dann die anderen möglich machte, dann in London und in München. Und er war teilweise auch, ist eigentlich sehr hilfreich, eine Person, die einem sozusagen ganz hilfreich unter die Arme greift, wenn irgendwie Probleme gibt. Zum Beispiel hat er mir einfach mal einen Text bei einer Veranstaltung in London übersetzt, einfach sozusagen mir da so eingesprungen. Und jetzt vielleicht zur ersten Begegnung.
1989,
oder? 1989, also ist natürlich auch schon fast 20 Jahre her. Ja. Die ist über einen Brief an Cornelius Wohlfrank entstanden. Und Cornelius Wohlfrank war eigentlich eine Künstlerin, die sozusagen seine Vertraute war und bei der er auch oft gewohnt hat in Frankfurt oder bei Frankfurt. Und die habe ich dann angeschrieben und dann plötzlich nach überraschenden längeren Wartezeit rief dann plötzlich Gustav Metzger an und hat sich mit mir in Darmstadt verabredet. Und ich wusste jetzt auch nicht genau, Darmstadt und glaube ich bei einer Bibliothek. Und er ist natürlich schon jemand, der als eine ganz eigenwillige Person ein erscheint, als fast wie fast etwas Mönchisches, sozusagen. Er hat auf mich so gewirkt, als wenn er den ganzen Tag in Bibliotheken verbringt, nur mit einer Wasserflasche und dann vielleicht ganz wenig vegetarisches Essen noch zu sich nimmt.
Sehr vergeistigt.
Sehr vergeistigt und auf so Simplify Your Life, würde man heute sagen, auf so einer ganz minimalistischen, existenziellen Ebene sozusagen lebend. Und ich meine, er ist natürlich auch deswegen so sozusagen ein bisschen scheu durch seinen ganzen Hintergrund des Holocausts, wo seine Großteil seiner Familie sozusagen ermordet wurde. Und es war ja nur so, dass er und sein Bruder durch die Unterstützung, dass er nach England fahren konnte, überlebte. Und das hat ja schon so eine Art Grundmisstrauen bei ihm erzeugt. Und aber dieses Gespräch in Darmstadt, lief eigentlich sehr gut. Und
da war das Eis gebrochen sozusagen.
Da war das Eis gebrochen. Ich hatte die Möglichkeit, es mit Kassettenrekorder aufzuzeichnen. Es waren, glaube ich, 95er Kassetten so ungefähr. Aber er hat dann immer auch darauf bestanden, dass ich nie diese Kassetten verwenden darf als Bänder. Also ich konnte nur sozusagen was abschreiben davon. Aber ich konnte das nie sozusagen jetzt zum Beispiel für Radio oder irgendeine so Zwecke verwenden. Und warum ich habe mich auch immer daran gehalten.
Ja, und warum nicht? Was?
Das ist ihm auch so. Er will nicht, dass er dann, er will alles dann sozusagen dann nochmal nachlesen können und also dass dann nicht so unkontrollierte Sachen über ihn vielleicht verbreitet werden.
Wie Sie am Mittwoch bei der Auftaktveranstaltung zu unserer Reihe zu Destruction in Art im Münchner Haus der Kunst erzählt haben, haben Sie sich ja während Ihres ganzen Kunstgeschichtsstudiums, also jahrelang, 6 Jahre oder sowas, sagten Sie, glaube ich, immer wieder mit dem Thema Zerstörung in der Kunst beschäftigt und dann ja auch Ihre Doktorarbeit darüber geschrieben. Woher kam das denn? Was war das für eine Faszination, die dieses Thema auf Sie ausgelöst hat?
Also wenn man eine Dissertation schreibt und als Kunstgeschichtsstudent und weiß, dass man sozusagen sich jahrelang damit beschäftigen muss, sucht man sich natürlich ein Thema, was einem besonders am Herzen liegt. Und ich denke, dass zum Wesen der Kunst, und da bin ich vielleicht auch von der Frankfurter Schule beeinflusst und der kritischen Theorie, schon eben das Moment der Kritik auch und sozusagen eine Negation zur Gesellschaft gehört. und oder Pierre Bourdieu würde das ausdrücken mit evident machen von gesellschaftlichen Defiziten. Und bei vielen anderen sozusagen Kunstpraxen, wie zum Beispiel, wenn jetzt man Gemälde normalerweise die haben halt eher diese Funktion, dass man sie in Galerien kaufen kann, dann vielleicht bei irgendwie Schlafzimmern von Sammlern, Unternehmen, Bankern und so weiter landen. Da ist ja diese kritische Funktion doch sehr begrenzt. Und ich habe eher was gesucht, wo man wirklich das Gefühl hat, dass es an einer bestimmten Art von Ordnungssystem so ankratzt und für Aufsehen sorgt und dann auch wirklich manchmal zu Sanktionen führt. Und da sind mir diese sozusagen Künstler, die mit Destruktion arbeiten, besonders aufgefallen. Ich meine, diesen Begriff Destruktionskunst gab es ja eigentlich in dem Sinne gar nicht. Den habe ich ja eigentlich ein bisschen eingeführt mit diesem Buch. Und man wusste ja, dass es das Destruction Art Symposium gab 66, da habe ich das so abgeleitet, aber von noch mehr der Ausstellung, die dann 1968 mit diesem zweiten Symposium in New York, Destruction Art, im Finch College Museum in New York stattfand. Da habe ich also diesen Begriff benutzt. Und also hier habe ich irgendwie halt eine Kunst gefunden, wo sozusagen so ein Art rebellisches Wesen drin ist, was ich eigentlich für wichtig finde für die Kunst.
Mhm. Sie sagten gerade auch, sprachen ja auch schon an, dieses Kunst, die nicht so leicht konsumierbar ist oder in irgendwelchen Vorstandsetagen aufhängbar ist, sondern dieses verweigernde Element auch hat. Das spricht ja auch sehr das Thema an, was wir gerade gehört haben, den Art Strike, den Michaela Melian thematisiert hat in ihrem Track und der Aufruf von Gustav Metzger, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also an sich überhaupt ist Gustav Metzger so ein Künstler, der sozusagen für den Kunstmarkt oder nicht so leicht verdaulich ist und eigentlich kaum was macht, was man verkaufen kann, eben auch durch seine eher prozessuale Orientierung von Kunst. Aber das ging dann eben so weit, dass er 1974, er hat ja schon einen gewissen Namen gemacht, unter anderem eben durch Dias, und war ja oft für die Documenta 72 eingeladen, wurde zwar sein Projekt nicht verwirklicht, aber im Katalog ist er drin gewesen. Und dann 1974 sollte er bei einer Ausstellung Art into Society, Society into Art, 7 German Artists mitmachen. Und da hat er dann sich doch in dem Sinne verweigert, erst unter dem Begriff German, dass er nicht passte, als staatenloser, vertriebener deutscher Jude. Und er hat dann eher gesagt, er macht lieber einen Ausstellungskatalogbeitrag. Übrigens nicht nur das, sondern er hat dann als Aktion gemacht, dass er jeden Tag in der Ausstellung war, um mit Leuten zu diskutieren über die Ausstellung. Also heutzutage wäre das eigentlich ein ganz normaler Ausstellungsbeitrag, aber damals ist es als Verweigerung gesehen worden. Und dieser Ausstellungskatalogbeitrag mündet, also das besteht aus verschiedenen Teilen, in einen ein Manifest, Years Without Art. Und er hat also die Künstler aufgerufen der ganzen Welt, sie sollen zwischen 1977 und 1980 für 3 Jahre streiken, damit, also keine Kunst produzieren, nichts verkaufen, damit das Kunstsystem zusammenbricht. Ich meine, man könnte es natürlich jetzt noch ausführlicher beschreiben, also dass das irgendwie nicht einfach nur so eine spinnende Idee ist, sondern der hatte sich schon ziemlich gute Gedanken gemacht. Und aber das war wirklich ein Grund, warum er dann vom Kunstsystem für längere Zeit ausgeschlossen wurde und eigentlich erst, sagen wir jetzt mal, im Alter von 70 Jahren, also er ist ja jetzt 82, erst im Grunde durch verschiedene Personen wiederentdeckt wurde und dann jetzt wieder immer mehr in das Kunstgeschehen sozusagen mit eingeschlossen wurde.
Das Interessante an diesem Art Strike ist ja auch, dass niemand mitgemacht hat. Also er ist nicht nur ausgeschlossen worden, sondern er hat auch keinen anderen Künstler gefunden, der sich seiner Forderung angeschlossen hätte und das ähnlich gesehen hat, also ein Solitär sozusagen, oder?
Doch, einen schon. Einen schon. Und der ist eben auch auf den Tripper to Gustav Metzger mit enthalten, Stuart Home. Stimmt. Der war ihm dann ein bisschen berühmt geworden als der Künstler, der dann in den 80er Jahren dann genauso nach seinen sozusagen Vorstellungen diesen Art Strike, man sollte dann keine Kunst machen, sondern steht dafür lesen, sich weiterbilden, dann auch so gemacht hat, hat es auch beschrieben und hat dann auch eine Broschüre zum Thema Art Strike herausgegeben und hat eigentlich dann dafür gesorgt, dass es noch weitere Kreise, eigentlich durch ihn als Vermittler in Spanien, in Irland gab es eine richtige Art Strike-Gruppen, also zumindest dieses Thema sozusagen des Art Strikes weiter diskutieren und weiter verfolgen wollten, entstanden sind.
Aber das Interessante an Stuart Home ist ja, dass es nicht aus den 60ern ein Künstler Künstler ist. Also zu dem Zeitpunkt, als Gustav Metzger den Art Strike ausgerufen hat, hat keiner mitgemacht, aber er hat Folgen gehabt. Also er ist später sehr ernst oder mit zunehmendem Abstand immer intensiver wahrgenommen worden, kann man vielleicht sagen. Und das wäre so auch die Frage nach den Auswirkungen der Destruktionskunst auf die Gegenwart. Sie sind ja heute Leiter des Kunstvereins in Wolfsburg. Können Sie da in Ihrer Arbeit mit dem, was Sie so ausstellen, auch Bezug nehmen auf Destruktionskunst heute? Oder sind Sie da irgendwie inspiriert mit bestimmten Ausstellungen? Was für Künstler Sie zeigen? Zeigen Sie Künstler, für die das Thema heute noch virulent ist?
Also nicht so spezifisch. Also ich bin jetzt kein, also sozusagen Ausstellungsmacher, der jetzt vor allem Destruktionskunst zeigt, sondern ich sehe das schon in einem weiteren Sinne, dass ich also immer noch gerne widerständige Positionen, widerständige Praxen zeige. Im Vorgespräch haben wir uns zum Beispiel über Yesmen unterhalten, die letztes Jahr bei einer Ausstellung dabei waren, die sind ja jetzt erst wieder sozusagen ins Gespräch gekommen sind mit der Fake New York Times Zeitung.
Wo sie das Ende des Irakkriegs erklären, verkünden, und, um Obama Druck zu machen. Aber das hat
aber
ja nichts
sowas mit... stelle ich schon ganz gerne aus. Aber da gibt es natürlich verschiedene sozusagen Interessensgebiete. Man ist natürlich auch nur in einem Gebiet. Aber ich versuche auch schon in meinem Buch zu beschreiben, dass also schon Ende der 60er Jahre sozusagen die künstlerische Strategie Destruktionskunst schon in einer gewissen Weise anerkannt war. Also das war jetzt dann nichts mehr sowas Provozierendes, wo man, wie Peter Peibel auch schildert, sofort in den Knast kam, sondern eher, das war schon eigentlich irgendwie eine relativ verbreitete Praxis und man sieht es also bis heute, es gibt immer wieder Künstler, die mit destruktiven Mitteln arbeiten, also zum Beispiel in München ist ja auch Olaf Metzl sehr bekannt als Künstler, der auch mit solchen Formen operiert, aber von daher ist es jetzt nichts mehr so was Spezifisches. Es ist eher sozusagen eingeflossen in ein bestimmtes Repertoire von Strategien und Methoden.
Also dieses, es war ja am Schluss auch zu hören von dem Feature die Frage nach der Utopie und dass die Utopie des Ganzen aber verschwunden sei und dass sie in den Alltag übergegangen ist. Würden Sie das auch bei der Destruktionskunst so sagen, oder?
Ja, ich meine, ich finde, man muss dann immer wieder neue Utopien schaffen. Man muss immer wieder neue, sozusagen, widerständige Praxisformen schaffen, weil es wird ja immer wieder dann irgendwas aufgesogen, was vor kurzem noch provokativ war. Man muss ja immer dann wieder einen Schritt weitergehen und nach neuen Wegen suchen. Und das ist eher etwas, was ich in meinen Ausstellungen, meinem Programm im Kunstverein Wolfsburg natürlich praktizieren will.
Eine Künstlerin, die bei Ihnen auch zu Gast war, ist Anna McCarthy, eine Münchner Künstlerin, 1981 in München geboren und lebt hier heute auch noch, allerdings mit britischem Pass. Und sie ist auch vertreten auf dieser Tribute-CD für Gustav Metzger, die Sie kuratiert haben für den Bayerischen Rundfunk, erschienen in der Reihe Intermedium Records. Dieser Track heißt in Anlehnung an Pete Townsend and The Who, My Generation. Warum, was hat es damit auf sich?
Ja, der Zusammenhang zwischen Pete Townsend und Gustav Metzger ist der, dass Pete Townsend, wie er auch selber sozusagen beschreibt, in einer Vorlesung, als er noch Kunststudent war, einen Vortrag von Gustav Metzger gehört hatte zur Destruktion in der Kunst. Und dann so angeregt war, dass er beschlossen hat, wenn er mit seiner Band The Who dann ein paar Jahre später dann auftrat, dass er dann als finalen Akt, wirklich so als performativen Gestus, dann auch seine Gitarre zertrümmert. Und die anderen Who-Mitglieder haben es ihm ja dann auch entsprechend nachgemacht mit ihren Instrumenten. Und also von daher hat indirekt Gustav Metzger über Pete Townsend wurde sagen die Destruktion in die Popmusik eingeführt und es ist ja auch jetzt eigentlich etwas, was ja immer wieder passiert. Also es gibt bei jedem dritten Musikclip, den man sieht, wird irgendwas zerscheppert und zerhauen oder ein Fernseher fliegt aus dem Fenster oder irgend sowas. Also da ist Zerstörung als ästhetische Form hat er in der visuellen Welt der Popmusik ja ziemlich Eingang gefunden. Und da ist Pete Townsend also sozusagen schon mit Schuld.
Aber also es hat ja einen Nachahmer ohne Ende, wie Sie sagen, aber das Politische ist eigentlich weg, oder? Sehen Sie es noch?
Ja, eben, das ist, da muss man, glaube ich, dann eher wieder an was anderes machen. Ich meine, es soll natürlich immer wie schon auch noch, es gibt ja schon noch immer noch Gesten, die dann, wenn sie dann geschickt und unmittelbar kommen oder irgendwie, also die dann schon irgendwie noch erstaunend erzeugen oder irgendwie und ein Huch sozusagen vermitteln. Aber ja, wie gesagt, so einen direkten Zusammenhang. Und damals war es ja auch so eine Reaktion auf Zweiten Weltkrieg, Holocaust, Atombombe und so weiter. Diesen Zusammenhang gibt es nicht mehr.
Für den Bayerischen Rundfunk hat Justin Hoffmann in der Reihe Intermedium Records die CD Tribute to Gustav Metzger herausgegeben. 21 Tracks der unterschiedlichsten Künstler und Künstlerinnen. Eine dieser Künstlerinnen ist die in München lebende Anna McCarthy, von der wir gerade den Track My Generation gehört haben. Eine Hommage an den Destruktionskunst-Initiator Gustav Metzger, die zugleich auch Pete Townsends Gitarrenzerstörungen aufgreift mit dem The Who-Titel My Generation, aber auch es in die Gegenwart überführt, indem die 81 geborene Anna McCarthy es halt My Generation nennt. Justin Hoffmann, was ist für Sie das ästhetisch Besondere an diesem Track, der sich auf der von Ihnen kuratierten CD findet?
Ich denke, dass diese Fassung von My Generation auch wirklich das Bild der Generation von heute, also so eine Art Internet-MP3-Generation, formuliert, dass eben also auf dem Wege von Art Ready-Made, also sie hat das aus einem MIDI-Datenprogramm vom Internet genommen, diese Fassung, wird sozusagen also auf einer deformierten Form, finde ich, dargestellt, wie Komprimierung, Computerisierung von Musik auch wirken kann. Also wenn man das mit dem Original, diesem wilden Rockstück vergleicht, also es hat ja auch sowas interessant Stolperiges, so wie so interessante Breaks bei bestimmten Abläufen, die man auf der Gitarre oder Bassgitarre dann irgendwie ganz normal empfindet. Und von daher ist es wirklich so ein schönes Spiegelbild von der heutigen Generation.
Es sind ja insgesamt 21 Tracks auf Ihrer CD, einer Doppel-CD vertreten, die alle eine Hommage an Gustav Metzger sind, diesen spät entdeckten Künstler, kann man sagen, der erst in den letzten Jahren verstärkt gewürdigt worden ist. Sie haben diese CD kuratiert. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Künstler ausgewählt? Wen haben Sie aufgegriffen? Wen befanden Sie als würdig, ein Dialogpartner für Gustav Metzger zu sein?
Ja, also da gab es verschiedene Überlegungen. Einerseits wollte ich gerne jemand auch wie Yoko Ono, also der wirklich so hat zeitgenössisch ist und eine bestimmte auch persönliche Beziehung, und das drückt sie ja auch in ihrem Track irgendwo auch aus, zu Gustav Metzger hat, eben auch da es Teilnehmerin ist, dann sind zwei Personen drauf, die sozusagen zum engen Freundeskreis von Gustav Metzger gehören, als jüngere Künstler, also viel jüngere Künstler wie Eva Weinmeier und Lee Holden. Und dann suchte ich Musiker, Soundartists, Bands, die auch so bestimmt von Rebellentum was Wildes haben, und aber auch sozusagen eine Art konzeptuellen Ansatz damit auch verbinden. Und dann bin ich auf so ganz unterschiedliche Leute gekommen, die einerseits sowas wie Cobra Killer, die berühmt sind für ihre extremen Performances, also ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Auftritt von Cobra Killer gesehen haben. Also als erstes beschütten Sie sich mal, also nicht wie Nitsch, aber so ähnlich, mal jetzt eine Flasche Wein über den Kopf als erstes sozusagen. Und dann das Auffällige ist, dass man immer auch Angst um ihren Körper hat, weil sie dann manchmal so unmittelbar dann immer auf die Knie sich werfen. Und also, wobei dann immer denkt, ja, Gott sei Dank haben die immer sicher gut trainiert, und also da, und da kommen auch immer dann Themen wie, man muss manchmal an so Gestik von Leni Riefenstahl-Figuren von Triumph des Willen am Anfang oder sowas denken, oder von sowjetischen Denkmälern, so eine bestimmte Pathos-Figuren. Also da kommt vieles rein, was ich dann auch bei Gustav Metzger in seiner Arbeit sozusagen sehe, so ein Bezug zu faschistischen Regimen auch. Und da gab es dann immer bei jedem Einzelnen von diesen 21 natürlich irgendwo auch einen individuellen Grund. Viele waren sozusagen sogenannte Künstlermusiker, Also mich hat natürlich auch, es ist natürlich interessant, eine Ausstellung am Radio oder auf eine, sozusagen auf eine CD zu bringen, zu machen. Und da muss man natürlich dann schon irgendwie Leute dann anfragen, die auch einen Zugang zu Sound haben und zu was Akustischen. Und das sind natürlich dann oft dann Leute, die dann in beiden Bereichen arbeiten auch.
Gibt es denn da auch ein bestimmtes Verhältnis zwischen Kunst und Musik im Zusammenhang mit der Destruktionskunst? Sehen Sie da eine bestimmte Verbindung, eine besonders intensive Verbindung?
Ja, also ich glaube, dass wenn man an so Leuten wie Pike oder Yoko Ono denkt, dann aber auch ein bisschen Gustav Metzger, dann sind es Leute, die genau diese Sachen zusammenbringen. Also Aspekte aus dem Kunstbereich und aus dem Musikbereich. Also auch Gustav Metzger bezieht in der autodestruktiven Kunst Soundelemente mit ein und sagt, und da bezieht sich zum Beispiel Max Müller auf den Track, auf dieser CD, Zugabe zur Wahrnehmung ist, wenn zum Beispiel noch Sound dazu kommt. Zu dieser Aktion. Und bei Yoko Ono, die hat ja eigentlich auch eher mit musikalischen Sachen angefangen, also, und ist dann eher dann in den Kunstkontext sozusagen eher übergewechselt, ähnlich war es bei Nam June Paik, der auch eher sozusagen so bei John Cage und so Leuten gelernt hat, in den neuen Musikbereich und dann eigentlich jetzt eher anerkannt ist als bildender Künstler. Und dieser Zerstörungsmoment hat sozusagen auch sozusagen im Performativen beides zusammengeführt.
Sie haben jetzt zwar gerade Yoko Ono und Nam June Paik genannt, aber ich würde sagen, so tendenziell sind die Künstler ja doch ein bisschen jünger, die auf ihrer Doppel-CD vertreten sind. Wie haben die denn eigentlich reagiert, als Sie die angesprochen haben, ob sie mitmachen wollen? Kannten die alle sofort Gustav Metzger oder gab es da einige, die gesagt haben, wer ist denn das eigentlich? Oder?
Also ganz wenige kannten ihn praktisch nicht. Also vielleicht mal gehört oder irgendwas. Also Pete Townshend kannten natürlich alle. Also diese Geschichte habe ich dann auch immer gerne angebracht in dem Zusammenhang, wenn ich bestimmte Bands auch angefragt habe. Aber manche haben dann auch erzählt, ja, vor kurzem hatte ich ja gerade erst einen Text von ihm in der Hand oder. Und dann habe ich natürlich auch noch, weil die meisten wollten ja dann noch mehr wissen, auch den Material geliefert.
Also, gibt es denn einen Lieblingstrack? Haben Sie einen persönlichen Lieblingstrack oder etwas, was Sie besonders gut finden?
Also einen, den wir jetzt nicht spielen, oder?
Ja.
Ich mag von der Stimmung her auch den zum Beispiel von Polyester sehr gern. Das ist ein Instrumentalstück, Wow Waltz, und es hat so eine da sind so bestimmte Art von, wie kann man sagen, Patterns, die in bestimmten Abfolgen kommen und eine sehr interessante, an spooky Stimmungen, an Horrorfilme erinnernde so Wirkungen denken lassen und Klänge denken lassen. Und das erzeugt schon so was Gefühlsmäßiges, also auf einer emotionalen Ebene, was man eben in Richtung von autodestruktiver Gesellschaft in Verbindung bringen kann. Aber das ist sehr subjektiv. Also eigentlich mag ich natürlich alle Tracks.
Ist klar. Aber
das hätte ich dir nicht drauf gedacht.
Genau, es ist eine große Palette, die von Ihnen zusammengestellt wurde. Aber was dabei schon auffällt, es sind relativ viele Frauen vertreten auf dieser Doppel-CD. Bei diesem Dire Symposium 1966 in London waren nur 2 Frauen anwesend. Das war eigentlich eine reine Männerveranstaltung, dieses Zerstörerische in der Kunst sozusagen. In Ihrem Buch thematisieren Sie aber auch Angriff auf patriarchale Strukturen, wie das Kapitel heißt, also dass es in der feministischen Kunst die Zerstörung eine immer größere Rolle gespielt hat. Wann kam das denn auf und warum? Also wo kommt das Interesse oder die Faszination von Frauen Ihrer Meinung nach für diese Art von Kunst her?
Ja, ich habe als Kunsthistoriker einfach erstmal nur das bemerkt oder beobachtet, dass Künstlerinnen in den frühen 60er Jahren, und das gehören ja wirklich als die bekanntesten Niki Sonfal und Yoko Ono dazu, dass die sehr explizit eigentlich mit aggressiven und zerstörerischen Elementen gearbeitet haben. Also Niki Sonfal, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, die hat ja so diese Schießbilder gemacht und hat dann wirklich Texte geschrieben, wie ich schieße auf Männer und so weiter. Und ich schaffe meinen Bruder auf den so und so. Und also da wird es ja dann ganz explizit irgendwie eigentlich geäußert, dass man mit diesen Kunstwerken eigentlich so eine Art Angriff auf die Männergesellschaft verbindet. Und ich fand es eben ganz interessant, weil das war ja sozusagen noch vor der eigentlichen zweiten Feminismusbewegung Ende der 60er Jahre. Und deswegen habe ich dann eigentlich gesehen, dass in diesen sozusagen, dass das wahrscheinlich halt wirklich so einen aggressiven Akt des Angehens von patriarchalischen Strukturen und von patriarchal kodierten auch Weiblichkeitsbildern braucht, um sich zu befreien von diesen ganzen männlichen Kunstzusammenhängen.